O Francis, König der film'gen Taten, dein Pate lehrt uns, wie man gut kann laden. Doch wenn das Weinregal der Reihe weicht, dann schau, wie Coppola den Korken erreicht.
Vom visionären Autor und Regisseur Francis Ford Coppola kommt ein Ereignis, auf das einen nichts vorbereiten kann.
Man stelle sich die heutige Gesellschaft als ein Ast der Zivilisation vor. Auf dem Weg in eine Sackgasse.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kino-Tagesstätte und mit einem von, böse Zungen würden behaupten, ChatGPT geschriebenen Intro hier, KI hält Einzug, haben wir uns keine Mühe mehr gegeben. Man könnte auch genauso gut behaupten, das passt zum Film, den wir heute besprechen, nämlich Francis Ford Coppolas Megalopolis und ein sehr interessantes Gespräch, das sich da hoffentlich anbahnt zwischen mir und Marius. Hallo.
Hallöchen, ja, oder wir tun uns jetzt irgendwie so eine halbe bis dreiviertel Stunde lang ankeifen.
Das ist doch schön. Ich meine, das wäre der große Mehrwert, den dieser Film letztendlich in die Welt zu bieten hat.
Ja, fängt schon gut an. Ja, ja. Sagt der ChatGPT zugreift, um ein Podcast-Intro aufzunehmen, der.
Wie gesagt, passt zum Film, würde ich denken. Genauso künstlich und leblos, nein. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich habe viele harte Worte für diesen Film. Das kann man schon mal erahnen, glaube ich, anhand dessen, was ich bisher gesagt habe. Und so spannend könnte diese Diskussion werden, weil Marius diesen Film durchaus gut fand, mit 3,5 Sternen bei Letterboxd nach der zweiten Sichtung. Was ist denn da los?
Ja, wir können dann direkt mal anfangen. Also erstmal splitten wir die ganze Folge zwar wie gewohnt in Spoiler- und Nicht-Spoiler-Part auf. Allerdings hat der Film strukturell etwas anderes zu bieten, so dass wir keinen bestimmten Punkt ausmachen konnten, ab wann man nicht mehr spoilert und ab wann man Spoiler freigeben kann. Deswegen wird das so ein bisschen fluktuide sein, ne? Aber trotzdem werden wir uns Mühe geben, euch natürlich nicht mehr als die Grundgeschichte zu erzählen, was du auch gleich machen wirst. Aber vorher zu Beginn, genau, ich habe den zweimal im Kino gesehen, tatsächlich, zweimal im selben Kino, zweimal fast alleine, also einmal komplett alleine mit zwei Freunden noch, die drin waren, und einmal mit so 8 Leuten. Aber meine erste Vorstellung war auf Englisch, ohne Untertitel. Und da habe ich viele Sachen nicht verstanden. Also ich habe mir gedacht so, nee, die können doch jetzt nicht da so viel Sachen labern, die ich nicht verstehe. Zeigte sich, als ich den auf Deutsch geschaut habe, ja, okay, kein Wunder, da ich viele Sachen nicht verstanden habe, die soll man, glaube ich, auch nicht verstehen.
Shakespeare-Tonalität und auch Zitate, ne? Also daher auch dieses
Intro. Ein ganzer Shakespeare-Monolog. Ja, genau. Kommt zum Beispiel drin vor, aber auch einmal ab und zu mal auf Latein wird geswitcht oder irgendwelche lateinischen Sprichwörter, die dann ins Englisch übersetzt in mein verwundertes Gehirn ankommen. Da dachte ich mir, was erzählen die denn da? Und auch sonst wird
das
eher,
dachte ich mir den ganzen Film über.
Sonst wird auch eher hochtrabend gesprochen, sagen wir es mal so. Daher direkt mal der Tipp, Untertitel für alle, die jetzt nicht gerade Englisch Native Speaker sind oder dem Englischen jetzt nicht so wahnsinnig begeistert entgegenstehen, sprachlich. Die dürfen da gerne in die Untertitel rein. Oder auch die deutsche Fassung, die ganz okay gelungen ist.
Ja, die habe auch ich gesehen. Und bei mir ist es ja auch schon ein paar Wochen her, seit ich den gesehen habe, in der Pressevorführung. Es hat sich angeboten, zeitlich hatte ich mal wieder Zeit, da reinzugehen. Und waren, glaube ich, lustigerweise mehr Leute als in deinen Kinovorführungen.
Beide zusammen, ja.
Ja, beide zusammen auf jeden Fall.
Ich glaube, in den USA hat er 5 Millionen an 3 Tagen eingespielt.
Mhm, bei einem Produktionsbudget von mutmaßlich so 120 Millionen rum. Viel Geld, was da versenkt wurde. Viel Geld. Mal gucken, wir werden bestimmt die Produktionsgeschichte auch nochmal anreißen, dieses Films.
Hoffentlich kommt eine Doku dazu.
Ja, auch Mann, ja, jetzt hast du mir den besten Gag fürs Ende weggenommen.
Oh, tut mir leid. Kannst ja noch irgendwas machen mit irgendwie Heart of Darkness auf Megalopolis oder sowas.
Ja, nee, ich hätte gesagt, wahrscheinlich eine Doku oder ein Film über die Entstehung dieses Films wäre tatsächlich das, was uns noch am ehesten.
Von Sofia Coppola.
Von Sofia Coppola, sehr schön. Ja, genau. Also dann hätten wir so ein Trio fortgeführt mit Ed Wood, wie der Da geht es auch um die Arbeiten von Plan 9 from Outer Space und Disaster Artist um The Room und Megalopolis würde sich da mit einem Film in dieser Reihe wunderbar einfügen.
Schön. Möchtest du denn erzählen, worum es geht?
Eigentlich nicht. Aber ich kann es ja mal versuchen, auch wenn das alles schon sehr, sehr dunkel mittlerweile in meinem Kopf ist. Also, es spielt im New York City, das hier Neu-Rom heißt. Und ich weiß gar nicht, wo ich das zeitlich einordnen würde. So 90er wahrscheinlich. So, das ist noch, ist jetzt nicht irgendwie vordigital, kam mir das vor, diese Zeit. Ne? Jedenfalls, diese Stadt ist krisengebeutelt natürlich, wie das New York damals so war und heute nicht mehr ganz so schlimm ist. Und es stellt sich so die Frage, wie geht's denn jetzt weiter mit der Stadt? Und da gibt's zwei große Positionen, zwei große Protagonisten. Der eine ist der Architekt und Leiter der Baubehörde, Cesar Catalina, gespielt von Adam Driver. Und der andere ist der Bürgermeister, der amtierende Franklin Cicero, gespielt von Giancarlo Esposito. Und im Grunde erzählt dieser Film die ganze Zeit von einem stetigen Konflikt zwischen beiden. Adam Drivers Figur, die einen neuen Baustoff namens Megalon entwickelt hat, der ganz, ganz toll sein soll und der damit eine Stadt der Zukunft errichten will, utopische Träume hat, verwirklichen will. Und auf der anderen Seite Espositos Figur, die sehr gegenwartsbezogen ist und sich eher so ein bisschen in Dekadenz suhlt und lieber doch den Status quo erhalten möchte, irgendwelche Glücksspielhallen eröffnen will und nicht so wirklich an die Zukunft denkt. Und dann haben wir noch dazwischen Figuren wie Ciceros Tochter Julia, Natalie Emmanuel, die sich in den Architekten Caesar verliebt. Wir haben eine Reporterin namens Wow Platinum, Aubrey Plaza spielt sie, die erst Caesars Liebhaberin ist, sich dann aber später an einen Bankchef Hamilton Crassus ranmacht, der gespielt wird von John Voight. Der hat wiederum einen Neffen, der gespielt wird von Shia LaBeouf, der sich so zum Trumpisten, Populisten entwickelt. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Figuren in diesem ja fast schon an Ensemblestück erinnernden Film.
Ich möchte zitieren, Wikipedia, die einzig wahre Quelle. Die Fabel bezeichnet eine in Versen oder Prosa verfasste kürzere Erzählung mit belehrender Absicht, in der vor allem Tiere, aber auch Pflanzen und dingliches oder fabelhafte Mischwesen menschliche Eigenschaften besitzen, Personifikation und auch menschlich handeln, Bildebene. Die Dramatik der Fabelhandlung zielt auf eine Schlusspointe hin, an die sich meist eine allgemeingültige Moral anschließt. Durch die leichte Erkennbarkeit der Lehre unterscheidet sich die Fabel vor anderen Formen didaktischer Dichtung wie dem Gleichnis oder der Parabel. Der Untertitel von Megalopolis ist eine Fabel. Das heißt, kommen wir jetzt nicht mit, das ist alles plump, das ist alles mit einem moralischen Zeigefinger, das ist alles vollkommen leicht zu überschaubar, die tun da alle da hochtrabend reden und als wären sie irgendwelche fabelhaften Mischwesen und gar keine Menschen, sondern Popola legt denen da irgendwelche Worte in den Mund und da tun die dann übertrieben drauf Abschauspielern.
Abschauspielern. Ja.
Und am Ende steht da, am Ende steht dann oder entwickelt sich immer weiter moralische Abgründe beziehungsweise moralische Erkenntnisse, die so leicht zu durchschaubar ist, als würde man ein Kinderbuch lesen. Das ist Absicht. Das ist alles Absicht, würde ich
mal platt behaupten. Du machst schon wieder den gleichen Fehler. Nur weil etwas absichtlich ist, ist es nicht gut.
Absolut, aber es ist nun mal die Form einer Fabel. Dann sagt, ich mag keine Fabeln. Dann ist das vollkommen okay, wenn du sagst, du magst die erzählerische Form von Megalopolis nicht.
Es ist eine Fabel. Es ist eine Fabel, weil er behauptet, es sei eine Fabel.
Nee, ist keine Fabel, nur weil keine Tiere oder Pflanzen vorkommen,
die sprechen. Ja, streng genommen schon. Aber okay, rechtfertigt jetzt quasi der Begriff der Fabel, dass hier Leute fast 140 Minuten lang in schwülstigsten Tönen gestellte Dialoge von sich geben, ganz viel geredet wird, ohne dass wirklich was gesagt wird.
Es rechtfertigt vielleicht den Unterhaltungswert nicht. Das kann ich dir absolut wenn man das nicht mag, beziehungsweise ich fand auch Dialoge teilweise, aber also schon fast unfreiwillig lustig dann schon, in dem halt extrem viel gesagt worden ist und dann nichts mehr oder weniger. Mhm. Kann man auch als Unterhaltungswert auf jeden Fall sehen. Ich meine ja nur, dass Ford Coppola uns hier nicht an der Nase herumführt, nicht irgendwas anderes will und auch nicht irgendwie was anderes quasi versprechen will, sondern er macht das in den ersten Minuten, wird das Logo gezeigt und nicht nur der deutsche Titel ist eine Fabel, sondern es ist auch im Englischen so. Ich sag mal so, schon beim Untertitel hätte man dann aus dem Kino gehen müssen. Wenn man sagt, diese Art also, von Erzählung mag man nicht.
Also Marius, in der Hinsicht kann dann jeder Animationsfilm auch eine Fabel sein, wo es dann irgendwelche Tiere gibt, die halt vermenschlicht werden. Ne? Also ja, ja, aber nee, jetzt hängen wir uns nicht am Begriff der Fabel auf, würde ich denken, oder?
Na, es ist absolut ein Argument dafür, wenn du sagst, der Film ist plump, was du wahrscheinlich sagen willst.
Nö, ich würde nicht. Plump ist eine gute Frage. Ist der Film plump? Nö, ich würde ihn tatsächlich nicht als plump bezeichnen. Ich würde sogar behaupten, dass das Gegenteil ist der Fall, dass sich dieser Film in ganz viel gewollter Poesie und Künstlerhaftigkeit verstrickt und ganz, ganz viel sein will, als ob hier wirklich noch mal jemand zum großen, ich meine, Coppola behauptet ja, das wäre so sein, und viele andere auch, das wäre so sein Opus Magnum, ne, also sein Großwerk, sein tolles Großwerk, noch mal jetzt am Ende seiner Karriere mutmaßlich, und also als ob hier ein Künstler noch mal wirklich zum großen Schlag ausholen will und noch mal zeigen kann, was er alles für tolle Kunst machen kann. Und das geht halt einfach katastrophal schief, weil es einfach völlig überladen ist. Inhaltlich, auf jeden Fall, vor allem aber auch inszenatorisch. Inszenatorisch ist dieser Film ein absolutes Debakel.
Das darfst du jetzt gerne erläutern. Warum ist der denn inszenatorischen absolut?
Das erläutere ich gerne. Also erstmal kann man, okay, Ästhetik ist Geschmackssache, ist subjektiv, aber dieser Film sieht einfach nur grottenschlecht aus, um das mal so eindeutig zu sagen. Der hat die ganze Zeit diesen Sonnenuntergangsfilter, also rote Bilder, rot sonnengetönt. Okay, ist eine stilistische Entscheidung, ist jetzt erstmal prinzipiell nicht schlecht. Aber über die 3D-Animation muss man, glaube ich, nicht debattieren, dass die wirken wie von Anfang, also als ob sie schon 20 Jahre alt wären, also so in der Frühzeit des Films, in der Filmentstehung entstanden sind. Er findet keinerlei Kohärenz in seiner ganzen Inszenierung. Man hat dann hast du mal irgendwas so Zwischentiteltafeln schon wieder willkürlich reingeworfen. Dann hast du mal so eine Sequenz, in der dann Caesar durch die Straßen fährt und es wird dunkel und es ist so noirhaft, deutscher Expressionismus, große Schatten an der Wand. Dann hast du mal Splitscreens, dann hast du mal so ein Rockmusikvideo reingeworfen und es ist einfach alle paar Minuten animiert dieser Film zum Kopfschütteln, was da eigentlich gerade passiert ist.
Du nennst es Kopfschütteln, ich nenne es, der steigert sich in seinen Wahnsinn immer mehr, und das hatte für mich großen Unterhaltungswert, besonders im Mittelteil bis zum Ende hin. Also es gibt für mich einen Kipppunkt an diesem Film, und zwar ist das die Kolosseum-Szene, in der eine Heirat stattfinden wird von Wow Platinum. Die Namen sind großartig in diesem Film. Unserem guten Rechtsextremisten John Voight, Hamilton Crassus den Dritten. Ich finde, ab dieser Szene erfahren wir quasi schon episodenhaft immer mehr, was Wahnsinn bedeutet. Also da kommen, wie du schon sagst, auf einmal so ein Rockvideo aus den 90ern mit so schlechten Feuereffekten, die absichtlich schlecht sind. Also das kannst du mir jetzt nicht erzählen, dass das keine stilistische Entscheidung war, das extra natürlich schlecht darzustellen, weil wir auch vorher so ein Fernsehinterview haben, was auch auf so ein alten Fernsehgerät läuft und so einen alten 90er-Jahre-MTV-Stil hat. Das passt quasi zu dieser Szene. Und wir haben immer mehr Szenen, wo du dich genau an den Kopf fasst und dir denkst, was passiert hier? Wir haben immer Zwischentafeln, dann fangen sie auf einmal Latein an zu reden, aber auch nur für so drei Sätze, das war's dann auch. Wir haben unfassbar viele Szenen, die mit dem Holzhammer quasi, kommen, um vielleicht in schwülstigen Dialogen, aber in der Bildsprache so unfassbar schnell was aussagen, so schnell kannst du gar nicht gucken, irgendwie er fährt durch so ein Armutsviertel und irgendwelche armen Kinder stehen da am Zaun und rütteln dran, also so klassische Szenen, oder irgendwie Statuen von Gerichtsgebäuden fallen in sich zusammen und sowas. Ich möchte darauf zurückkommen, das ist ich weiß, du wirst es als Gegenargument sehen oder als kein Argument, aber es ist nun mal Absicht. Es ist eine stilistische Entscheidung. Die muss dir nicht gefallen, auf jeden Fall. Da sage ich gar nichts gegen. Aber tu nicht so, als wäre das als wäre Coppola da komplett auf Drogen, was wahrscheinlich stimmt, aber ja. dass das irgendwie aus Versehen so missgeschicklich aussieht oder sowas. Sondern der Film, so wie er abschließend dort ist, ist kein Missgeschick. Das ist keine durch Zufall so entstanden. Deswegen passt es auch nicht zu deinen Beispielen von The Room oder zu Plan 9 from Outer Space, wo Leute einen großen Film erschaffen wollten und es nicht geschafft haben. Und hier hast du aber einen Meister der Regie am Stuhl sitzen, der wahrscheinlich zugekifft bis zum geht nicht mehr immer noch mehr hinbekommen würde als 90% andere Regisseure und so seine absichtlichen Entscheidungen darin reinbringt. Und das muss dir nicht gefallen, das verstehe mich nicht falsch, ne? Mhm. Aber es ist größtenteils, würde ich sagen, abgesehen von unfreiwilligen Humorszenen, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob das gewollt war, ist es Absicht. Darauf, auf diese Experience muss man sich einlassen und ich finde, dann macht der Film immer mehr Spaß, umso länger er geht. Ich finde, der wird immer, immer besser.
Ich finde, der zerfällt immer mehr, zerfällt. Der zerbricht immer mehr unter der Last des Gewollten. Natürlich passt der Vergleich mit The Room und Plan 9 nicht, als dass das hier natürlich wirklich ein groß budgetiertes Werk ist, ja, von jemand, der ein renommierter Künstler, ich würde behaupten, war. Kann man diesen Status verlieren, ist die Frage. Ist das spätestens mit diesem Film geschehen? Und tatsächlich, ich hatte ja auch geschrieben, in diesem Film ist Ambition spürbar. Und das ist auch das Positivste, was ich ihm noch attestieren würde, dass wirklich die Ambition, die Leidenschaft des Künstlers spürbar ist. Aber weder das macht ein gutes Werk aus, noch die Tatsache, dass etwas absichtlich ist. Also auch wenn etwas absichtlich ist, kann es schlecht sein. Auch wenn es mutmaßlich Absicht war, dass die 3D-Animation aus dem Computer und wenn da Figuren im Greenscreen stehen, wenn das einfach nur grauenhaft und 20 Jahre alt aussieht, das macht's nicht gut.
Man muss ja auch fairerweise sagen, wenn man sich die Letterboxd-Kritiken und sowas durchliest und sowas, viele Leute finden den schlecht, absolut, und ich habe auch Verständnis dafür. Ich habe wenig Verständnis dafür, wenn man sagt, das ist dann, wie du sagst, Geschmackssache, okay, aber ich finde, der Film sieht nicht schlecht aus. Ja, der hat manchmal Greenscreen-Effekte, die ein bisschen zu offensichtlich sind, aber an für sich ist der Look, das ist eine Stilfrage, aber der hat schon seine Momente, in denen der auch echt schön aussehen kann. Und auch echt beeindruckend auf der großen Leinwand.
Ja, der hat Momente, in denen die Kamera durchaus zeigt, dass da jemand ein Auge für schöne Bilder hatte. Aber das hat nur in 15-20% aller Fälle, würde ich mal behaupten. Und jetzt mal aus die entscheidende Frage. Du hast jetzt hier von Coppola, dem Regiemeister, gesprochen. Und natürlich hat der Mann sich vor vielen, vielen Jahren verdient gemacht. Aber wenn da jetzt nicht Francis Ford Coppolas Megalopolis stehen würde, sondern Michael Bay's Megalopolis. Und es wäre genau der gleiche Film. Was anhand des absoluten visuellen Overloads in diesem Film auch gar nicht mal so abwegig wäre, würde ich behaupten. Würdest du das dann auch nennen? Also wie sehr spielt der Name Francis Ford Coppola bei deiner Bewertung dieses Films eine Rolle?
Ist natürlich eine gute Frage, auf jeden Fall. Aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, wie es nicht wäre, weil natürlich bin ich mit der Erwartungshaltung reingegangen, dass das ein Francis Ford Coppola-Film ist. Es kann sogar sein, dass das dem Film eher schadet, dass ich mir gedacht habe, da kommt was unfassbar Beeindruckendes auf uns zu. Und so weit würde ich auch nicht gehen. Ich habe denen auch keine 5 von 5 Sternen gegeben. Und jetzt lass mal Michael Bay weg, das ist schon was anderes. Klar, wenn du ein negatives Bild von vornherein von Regisseuren hast, wenn das aber ein No-Name-Regisseur gewesen wäre, dann wäre ich sehr interessiert. Also dann würde ich wirklich sagen, okay, erstmal wer hat so viel Geld dem gegeben oder ihr gegeben? Aber dann wäre ich sehr interessiert, weil ich finde diesen Film vor allen Dingen im Mittelteil und am Ende erstmal unterhaltsam, aber ich finde ihn auch super interessant. Ich finde ihn super interessant, einfach weil du weißt nicht, was in der nächsten Minute passiert. Das ist einfach super, super interessant mit anzusehen, gerade beim ersten Mal schauen. Ich, keine Ahnung, worauf das hinausläuft. Wenn die Welt untergegangen wäre durch einen riesen Kometen am Ende, ich hätte das abgenickt. Also es wäre absolut verständlich innerhalb dieses Films. Es kann alles passieren, es kann visuell alles passieren. Du hast dort eine bunte Tüte, in die du reingreifst und weißt nicht, was rausziehst. Ja, manchmal hast du Lakritze und dann denkst du, boah. Aber manchmal hast du halt auch saure Gummibärchen und dann ist die Welt in Ordnung. Das war eine Fabel. Gummibärchen.
Also oder du hattest,
ich weiß nicht.
Also du aber hattest, du hattest deine Freunde an der.
Ich hatte eine Freude vor allen Dingen
an der
Unberechenbarkeit.
An dem Fehlen einer stilistisch kohärenten Linie in diesem
genau,
Film.
Genau. Also was man ihm wirklich vorwerfen kann, ist, dass der erzählerisch inszenatorisch keine Linie findet und sehr sehr schwankt. Das ist absolut so. Das kann man aber auch positiv trennen, indem man sagt, das sowas wirst du sonst nirgendwo anders sehen. Sowas gibt's kein zweites Mal. Sowas findest du dann nicht im Mainstream-Kino oder sonst wo. Also, du gehst in diesen Film rein und ich wette mit dir, du wirst überrascht sein. Negativ oder positiv, das ist dann Ansichtssache. Aber du wirst überrascht sein. Hm. Und das an sich ist schon mal wie für mich immer ein Qualitätsmerkmal. Klar, kann das auch in die Hose gehen. Und ich habe auch Kritikpunkte. Ne? Also die überschwülstigen Dialoge, die sonst was ausdrücken wollen und dabei gar nichts rausdrücken, das habe ich auch schon gesagt, da bin ich ja vollkommen bei dir. Also ne, nicht umsonst musste ich den halt nochmal im Deutschen sehen und ich finde, der nimmt nochmal ab, wenn du viel verstehst.
Das lassen wir mal so stehen, würde ich denken.
Das muss ja nicht unbedingt, also das ist ja auch eher negativ, wenn du sagst, ja, ein Film wird schlechter, indem du mehr verstehst von den Worten. Aber wie gesagt, ich hatte vor allen Dingen durch die Inszenierung, die du kritisierst, meinen Heidenspaß damit. Und ich habe ja meine ersten Letterboxd-Review geschrieben, ohne da ich eine Bewertung dazu gegeben habe. Und das mache ich eher selten, dass ich keine Bewertung gebe. Da habe ich geschrieben, wie kann ein Film gleichzeitig ein Meisterwerk sein und eine absolute Katastrophe?
Ja, beim zweiten Teil bin ich bei dir. Ja, aber also das Meisterwerk hatte ich nicht verstanden. Also.
Doch, Meisterwerk kann ich dir erklären, oder aus meiner Sicht zumindest erklären. Gerne. Der hat Momente drin, vor allen Dingen hat der Montagen drin, wo es ab und zu mal das Mastermind aufblitzt. Und klar, natürlich kann es daran liegen, dass ich im Hinterkopf habe, dass es Francis Ford Coppola ist, aber der hat gerade Montagen, 3-4 drin, die finde ich absolut geil. Wirklich, der Drogentrip von Adam Driver, Hammer. Überlappung von Szenen, du hast auf einmal eine Szene drin, in der nur das untere, mittlere Stück des gesamten, der gesamten Leinwand zu sehen ist. Also 3/4 der Leinwand bleibt schwarz. Warum? Keine Ahnung. Sieht aber auf jeden Fall überraschend geil aus.
Aber genau das ist das Ding. Genau das ist das Ding. Und bei solchen Momenten denke ich mir dann, da sitzt halt Coppola da und sagt, wir brauchen hier noch was, irgendwas Cooles. Das ist cool, das machen wir mal. Und dann ist es Willkür und unterstützt nicht die Geschichte. Und genau das ist der Punkt, dass sehr viel in diesem Film einfach nur sich anfühlt, als ob das gemacht wurde, weil es nochmal cool aussieht, weil es ein cooler Effekt ist, weil wir nochmal was Verrücktes machen sollen und hey, das lass uns das noch reinballern und das noch reinballern, aber es unterstützt nicht die zu erzählende Geschichte. Und das ist ja eigentlich das, was wir in Coppolas Großtaten, der Pate-Trilogie und Apocalypse Now so, was uns da so mitgerissen hat, dass die Geschichten erzählt werden und dass alles irgendwie auch dem Geschichtenerzählen dienlich ist. Und hier Ist es so das Gegenteil? Ich würde behaupten, hier die ganze Inszenierung widerstrebt sich so der Geschichte oder will irgendwie krampfhaft auf Kunst und auf Imposanz hinaus und verreckt dabei einfach nur völlig.
Ich finde, es ist nicht krampfhaft. Ich finde, es ist absolut, ich finde, wenn man den Film sieht, dann merkt man, dass das Ganze gewollt schwülstig erzählt worden ist und wir sind uns ja einig, egal ob er jetzt noch der große Regisseur ist von damals ist oder nicht, aber er hätte diesen Film auch einfach kohärent in einer klaren Geschichte erzählen können. Ich denke mal, das hätte er hinbekommen. Ne? Also komplett kohärent von A nach B nach C und eine Heldengeschichte von Adam Driver und alles mit und lässt jemand anders das Drehbuch schreiben, der das alles in normale Worte packt. Der Film wäre wahrscheinlich sehr, sehr langweilig geworden. Der hätte noch die, wie ich finde, coole Grundidee gehabt mit der Parabel quasi zwischen dem Römischen Reich und New York City und dem amerikanischen Gesellschaft. Aber sonst hätte er nichts gehabt. Es wäre ein wahrscheinlich sehr langweiliger Film geworden.
Und du, so, das so pauschal einfach zu behaupten. Ich meine, die Geschichte von Apocalypse Now ist jetzt auch nicht der Bringer. Da fährt man auf dem Boot, um einen Verräter zu finden.
Du kannst ja
Ding, das richtige Maß ist doch hier die Frage. Ja, und diese Geschichten, natürlich hättest du du hättest die Geschichte noch ein bisschen feinschleifen können und noch ein bisschen cleverer schreiben können und nicht so sehr viele inhaltliche Versatzstücke, die du anfangs aufmachst und die so ein großes Mysterium bilden, dann irgendwie so das gab's da auch noch, vergesst das mal bitte, liebes Publikum, so wegwischen und stattdessen das alles unter einer Flut von verrückten, tollen Inszenierungsideen begraben. Also, das ist der Punkt. Natürlich kannst du kannst jede langweilige Geschichte, fast jede, durch eine clevere, interessante Inszenierung wettmachen.
Interessant ist sie. Da bin ich immer noch da. Sie ist nicht clever. Das ist natürlich nicht.
Sie ist auch nicht schön. Sie ist, ja, und da sind wir wieder in ästhetischen Kategorien, die sehr subjektiv sind. Also natürlich ist sie interessant, als dass sie ganz viel verrücktes Zeug reinbringt, aber das ist einfach nur anstrengend und das ist gewollt und das ist, ne, jemand, ich mach hier nochmal große Kunst.
Ja, weil ich gebe dir, wie gesagt, bei den Dialogen recht, beim Rest ist halt die Frage, ob das jetzt nochmal die große Kunst sein soll. Weiß ich nicht, wenn du. Das ist wie wenn Goethe als letztes nochmal eine Fabel schreibt. Es soll halt die grundlegende Geschichte, die Moral der Geschichte, so endet doch wahrscheinlich jede Fabel. Keine Ahnung, ist lang her, wo ich das im Deutschunterricht hatte. Aber das soll ja eher einfach gehalten sein und das finde ich überträgt der Film oder ins Filmische eigentlich sehr schön. Dass du, egal wie hoch sie traben, du die grundlegende Geschichte durch die verkörpert, durch die Bilder und durch das Overacten aller Beteiligten, ist immer klar zu erkennen, wo der Hase quasi hinläuft. Das ist relativ einfach und ich möchte noch eine andere Sache hinzukommen, weil man hat ja nicht nur das große Ganze, das Politische, die großen Shakespeare-Dialoge, sondern im Kern ist es ja eine Familiengeschichte. Und ey, du rollst mit den Augen, aber was der Mann kann, sind doch Familiendramen und Verbindungen und Hinterrücks irgendwelche, jetzt wollte ich auch schon wieder spoilern, aber du hast zumindest, der Kern ist eine Familiengeschichte und das kann der Mann meiner Meinung nach. Ich wusste ständig, wer hier was macht. Ich wusste, das hat mich aber auch geschichtlich am Ball gehalten, quasi diese Familien-Swiste, die werden, wie ich finde, relativ klar und deutlich erzählt, ohne zu viel drumherum und bla bla. Klar, du hast immer noch, also zum Beispiel Shia LaBeouf ist für die Rolle geboren, da sind wir uns vielleicht einig, also der hat das Drehbuch gelesen, gesagt, ich darf Shia LaBeouf-mäßig schauspielern, geil, bin ich sofort dabei.
Ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht, was ich von diesem Schauspiel halten soll. Also, sie passt zur Figur, aber die Figur ist halt einfach. Sie ist halt ultra nervig und arschlochhaft geschrieben, aber auch da sind wir aber platt. Da sind wir aber platt und plump. Diese Figur von Shia LaBeouf, die ist wirklich, also einer der plattesten Antagonisten, die man sich hätte ausdenken können.
Er ist Trump. Einfach nur.
Ja, also selbst Trump ist, gegenüber komplexer.
Ja. Ich meine, es gibt die Szenen, wo er durch so eine Menschenmenge läuft von armen Menschen und die mit Geld bewirft und sagt, hier, ich bin für euch und die jubeln ihm zu. Das ist natürlich super platt. Wie gesagt, ich kann verstehen, wenn man das nicht gefällt, aber wenn einem das nicht gefällt. Aber es ist nun mal so extra so geschrieben. Und da ist kein doppelte Ebene, da ist nichts, wo du noch länger drüber nachdenken musst und sowas. Das ist auch, wie ich finde, schon fast erfrischend, dass du das einfach, du bekommst, wie das Geld, was er den Leuten zuwirft, bekommst du die Moral und die Geschichte quasi einfach so hingeknallt und ohne doppelten Boden, ohne dreifache, vierfache Aussagekraft. Was du doch immer so, du hast es so als prätentiös beschrieben. Das finde ich halt gar nicht.
Na klar.
Also prätentiös ist für mich, dass du dich so ausdrückst, dass ich es nicht mehr verstehe. Und das macht der Film in seiner Bildsprache und in seiner Inszenierung, wie ich finde, überhaupt nicht.
Prätentiös im Sinne von, er versucht mehr zu sein, als er ist. Und wie gesagt, er versucht diese eigentlich recht simple Geschichte durch ganz viel inszenatorischen Pomp aufzublasen, ja. Und auch so eine schön, so ein schönes Paradoxon eigentlich, dass dieser Film irgendwie so eine Dekadenzkritik, ne, an, Kritik an spätrömischer Dekadenz sein will und selber eigentlich nur ein unheimlich dekadenter Film ist, was das ganz, was alles betrifft, die Ausstattung, das Budget, die Besetzung. Also dieser Film ist ja in Blockbuster-Regionen, was das betrifft. Aber ja,
als Dustin Hoffman um die Ecke kam, habe ich auch nicht schlecht geschaut.
Also ja, das, und dann darf er ungefähr, dann darf er ungefähr mal für 2 Minuten Screentime reinschauen. Also das ist auch. Komm, lass uns doch mal in den Spoiler-Part gehen. Wir gehen jetzt hier einfach mal fließend über. So wie der Film an den Kassen läuft, interessiert er da draußen eh keinen Menschen. Insofern ist es auch egal. Wir spoilern ab jetzt, weil wir haben uns schon mal ein paar Mal drum gedrückt. Genau. Ja, und Dustin Hoffman, der darf dann auch ein ganz, der ist dann noch mal für eine Stunde weg und dann sieht man mal, was aus dem passiert ist. So ganz unrühmlich wird er in der Rückblende einfach abserviert. Also, dass dann Schauspieler eigentlich miteinander reden oder mit, also Figuren miteinander reden, interagieren, aber man gar nicht weiß, sind die jetzt eigentlich hier im gleichen Raum? Also, Dialoge sind teilweise so geschnitten, dass man gar nicht diesen Schuss Gegenschuss normal hat und oder dass man die mal zusammen in einem Frame sieht, ja, 2 Figuren, die sich unterhalten und jetzt kann ich endlich diese Pilzstadt am Ende, das tolle Megalon, die tolle Utopie, die unser Protagonist hier aufbauen möchte, ist am Ende so eine pilzartige Stadt mit Laufbändern. Und das ist jetzt die tolle Utopie und, oh ja, es ist eine Fabel natürlich, das muss gar nicht so konkret erklärt werden, aber das ist halt das Problem des Mediums wieder. Im Theater wurde, ja, im Theater.
Megalon ist ein Baustoff, der sich deinen Bedürfnissen anpasst.
Ja, super. Okay, Wissenschaftswunder, jetzt ja Lösung unserer Probleme oder was. Ja, okay, mach's metaphorisch. Aber dann, also einfach die Darstellung dieser Stadt am Ende. Dieser Traumstadt, die Adam Drivers Figur da aufbauen will. Und die ist sehr underwhelming. Ne? Und wie gesagt, Problem des Mediums. Im Theater könntest du sonst was behaupten einfach und das Publikum würde sich imaginieren, aber hier musst du es halt darstellen und das stellst du halt da in wirklich, also mit dem schlechtesten CGI, was ich seit langem gesehen habe, was womöglich auch daran liegt, dass Coppola mitten in den Produktionsarbeiten einfach mal das Special Effects Team ausgetauscht hat.
Ja, aber trotzdem ist eine, also visuell finde ich den Film schon, der hat eine klare Linie.
Der ist scheiße auszusehen, oder was?
Ist die klare Linie? Es ist aber eine klare Linie, also das kann man ihm nicht vorwerfen, der sieht schon kohärent aus. Was du schon so als schönen Sonnenuntergang. Ich weiß nicht mehr, wie die Stilrichtung heißt. Ich gebe dir ja auch vom Prinzip recht, ich finde es jetzt auch nicht das Schönste aller Zeiten. Aber es gab irgendwo. Ja, ich finde es jetzt auch nicht mehr. Es gibt zumindest die Stilrichtung, irgendwelche berühmten Künstler, die genauso gemalt haben. Es hat so ein bisschen teilweise den Look von sag einer KI, was du machen sollst. Ne?
Ja.
Aber es ist ja auch ein Stil. aber ja, ich geb dir recht, die große Stadt Megalopolis, das, worauf es alles hinausläuft, war dann am Ende so, ja, okay, gut, das ist jetzt, es gibt auch eine richtig dumme Szene, wo unsere, ja, über die Frauen haben wir noch gar nicht in diesem Film geredet.
Ja, das wäre auch noch so ein Punkt, dass Frauen hier zum Spielball von Männerinteressen werden oder halt zu den bösen, hinterlistigen Hexen.
Kann man sie als femme fatale bezeichnen, die gute Wow?
Ja, ist schon so halb, aber das würde ich dir da echt ein femme fatale Unrecht tun.
Wo Julia durch so ein Modell von Megalopolis läuft, mit so aus Pappmaché quasi gebaut und dann so erfährt, was diese Stadt ausmacht und sowas. Ja, das ist eine richtig dumme Szene. Auch dumme Szene ist, wenn Adam Drivers Rede am Ende kommt.
Ich merke gerade Parallelen zwischen ihrer Wahrnehmung und deiner. Also, du bist auch durch diesen Film gewandelt und ist mitgekommen, was das Tolle ist angeblich. Und eigentlich, ja.
Es gibt auch die Szene, wo Adam Drivers Ende Rede quasi dann stattfindet, die ich gar nicht so schlecht fand. Also, sie ist nicht, also ich hatte so Angst, dass jetzt auf einmal so eine Rede kommt, die dann auch wieder unfreiwillig komisch ist. Das ist nicht. Die ist, wie ich finde, ganz gut geschrieben. Du hast dann ab und zu mal Aufblitzen von realen Szenen, die auch so, what the fuck, ja, jetzt blenden auch so Hitler und Mussolini ein und ich denke mir,
okay. Stimmt, das war ja auch noch, ja.
Aber an dem Punkt war ich schon so weit, dass ich habe noch nicht mal gezuckt. Also es war so, also einmal so huch, aber gib mir, alles gut, Coppola. Das war nicht das Schrägste, was du heute gemacht hast. Und dann macht das, dann ist die auch irgendwie so halbwegs ergreifend, aber du hast halt eine Parallelmontage, wo John Voight Shia LaBeouf in den Arsch schießt mit einer Armbrust.
Das fand ich dann wieder halbwegs lustig, ehrlich
gesagt. Ja, das war also lustig, aber das ist so. Okay, du sollst jetzt irgendwie die Abschlussrede des gesamten Films fühlen. Gleichzeitig muss halt der Nazi-Kumpel von ihm hier. Wer war das nochmal? War es Jason Schwartzman?
Ich weiß es nicht mehr.
Was? Er zieht ihm quasi so die Pfeile aus dem Arsch. Also es ist. Das hätte ich jetzt auch nicht in zwei Szenen aufteilen können. Naja, gut. Und so hat er ein paar Momente, wo ich mir auch eher an den Kopf fahren musste, als dass ich jetzt wirklich gefühlt habe ich sowieso nichts. Also der ist nichts fürs Herz, auch nicht für den Kopf, sondern mehr so für die Magengegend. Das ist der gibt ein gutes Bauchgefühl. Umso länger dieser Film ging, umso mehr konnte ich mich drauf einlassen. Umso mehr bin ich in meinen Stuhl versunken, in meinem Sitz und hatte einfach Spaß damit. Wir haben öfters mal gelacht, herzlich, bei Absurditäten, die dieser Film einfach am laufenden Band bietet. Wir haben aber nicht über den Film gelacht, sondern mit ihm. Und wir hatten einfach Spaß und Unterhaltung mit diesem Film, mit einer klaren, zivilkritischen Botschaft, die dieser Film dir einfach so vor den Hut knallt.
Welche ist das?
Such dir was aus. Unsere Gesellschaft geht vor die Hunde.
Ja, wenn Männer nur das Sagen haben, ne, so ungefähr, alte weiße Männer nur das Sagen haben.
Ja, und es ist so, wie wenn du Twitter heutzutage aufmachst. So ungefähr ist dieser Film. Ne? Du hast da ganz viel Gewalt, du hast da ganz viel KI-generierte Bilder, du hast Sex, du hast Schauspieler, die irgendein dummes Zeug labern. Twitter the Movie ist Megalopolis, das ist jetzt mein Take für diesen Film. Das ist schlimm, aber auch unterhaltsam.
Ja, aber Twitter kann ich halt direkt wieder zumachen und hier muss ich mir halt fast 150 Minuten geben, 140 Minuten, 138 war er lang. Oder so. Ich finde in der Hinsicht, obwohl er über Stopp erzählt, auch nicht so lang, also abgesehen davon, dass es ein schlechter Film ist und bei schlechten Filmen jede Minute drüber ist, aber es wird ja auch irgendwie gesagt, der ist zu lang und der zieht sich und so. Den Eindruck hatte ich nicht. Aber mir ist das alles so auf die Nerven gegangen und ich verstehe dein Interesse an der Wildheit dieses Films, dass es immer wieder was Verrücktes passiert, ja, aber es passiert auch nicht in dem Maße, dass die Abstrusität so groß ist, dass ich mir denke, das ist ja jetzt so cool, verwirrend, sondern es war einfach nur zu viel. Und insofern ist das für mich auch kein Film für den Bauch, sondern in meiner Wahrnehmung will das ein Film für den Kopf sein und zwar unbedingt und mit voller Wucht und wir wollen jetzt hier unbedingt ein intellektuelles Werk vorlegen, das inszenatorisch anspruchsvoll ist und simple Botschaft, ja, aber auch nicht gute, clevere Botschaft und da gibt's halt korrupte Politiker und hey, wenn wir nun einen Visionär haben, der jetzt endlich mal uns in eine bessere Welt führt, dann wir müssen uns alle mal zusammenreißen und wir müssen auf das Wunder der Wissenschaft warten und so und es ist so einfach und so.
Ja, soll ich dir nochmal die Definition vorlesen?
So langweilig, also wie gesagt, muss nicht die brillanteste Story sein, aber er versucht es halt zu vertuschen hinter ganz viel inszenatorischem Pomp, der einfach nur nervig ist.
Ich find, der Film ist erfrischend ehrlich zu mir, indem er mir von Anfang an mit dem Untertitel sagt, was er hier möchte und dass er einfach ist, dass er den Zeigefinger erhebt und Coppola erzählt jetzt mal seine, einfach wie er quasi die Welt wieder auf Vordermann bringen würde, ne, indem alte weiße Männer sterben im Zweifel oder auch durch mittelalte weiße Männer dann ersetzt werden, im Fall von Caesar. Und durch Technologie nach vorne bringt und quasi das uns aus dem Elend zieht, Visionen und Technologie. Ob man jetzt damit übereinstimmt, ist eine andere Frage und ob das viel zu einfach gedacht ist, ist auch eine andere Frage und ich würde dir da auf jeden Fall auch recht geben. Aber wie gesagt, er will meiner Meinung nach nicht mehr sein als eine einfache Fabel und das hat er für mich ganz gut hinbekommen mit Bildern und inszenatorischen Kniffen, die mich immer wieder zurückgeholt haben in dem Film, immer wieder spektakulär begeistert haben, immer wieder waren dort Übergänge zu sehen, wenn er, wir sind ja im Spoiler-Territorium, erschossen wird. Ah, das ist so geil, die Minuten danach. Das ist visuell so lustig einfach und schön anzusehen. Und ich hatte einen Heidenspaß damit, diese Bilder und diese inszenatorischen Kniffe mir mit anzusehen. Der Film steigert sich in einen Wahn schon fast von Bildern, die jetzt nicht unbedingt groß sind oder viel erzählen, das auf gar keinen Fall, aber die auf jeden Fall überraschend sind, auch beim zweiten Mal schauen noch, und auf die man sich wahrscheinlich auch immer wieder freut, wenn man den Film nochmal sieht und zumindest halbwegs mochte. Du wirst ihn wahrscheinlich nie wiedersehen wollen, aber...
Ich werde den sehr wahrscheinlich nie wiedersehen, nee. Also,
bis wir die Kinotagesstätte-Kategorie einführen, dass wir alte Filme nochmal schauen.
Oh ja, dann drücke ich den nochmal... muss man mal schauen. The 800 oder sowas auf?
Ja, genau.
bei mir genau das Gegenteil dieser Inszenierung erreicht, als wie bei dir, hat mich immer wieder rausgerissen. Und auch dann der gegenteilige Eindruck, du sagst, er will nicht mehr sein als eine einfache Fabel, doch er will es unbedingt sein. Mit aller Macht will er mehr sein als eine Fabel, und das äußert sich in der ganzen Opulenz, die er ausstrahlt, in diesen unfassbaren Ausmaßen, auch im Budget, weißt du, dann wird hier irgendwie alles, in jeder Kritik lese ich dann irgendwie, hier, man muss schon mal prinzipiell anrechnen, dass diesem Film, dass ein Filmemacher seinen Traum verfolgen kann und diesen Film überhaupt umsetzen kann. Und dann guckt man aufs Budget, 120 Millionen, da passt irgendwas nicht zusammen. Wenn er wirklich seinen Traum hätte verfolgen würden, dann wäre das auch mit der Hälfte oder mit einem Drittel dieses Budgets möglich gewesen, würde ich mal denken. Also solche Budgets kommen ja nicht zustande.
Wenn du das halbe Team entlässt ab und zu mal, dann ist das nicht mehr möglich mit dem halben Team.
Also der Mann kann anscheinend auch wirklich nicht mit Geld umgehen. Man hat ja auch irgendwie Teile seiner Weinberge verkauft, um
das
zu finanzieren.
Der Mann hat auch sehr viel Geld, also dass der dann nicht mehr
kann. Ja, nee, glaube ich nicht. Der hat schon mal Privatinsolvenz angemeldet in den
90ern. Ja, das ist aber schon lange her. Also der Typ wurde reich durch Wein und
Ich hätte lieber die Wertanleihen da behalten. Das konkrete, ich glaube, das war ein großes Geldgrab. Ja, okay, was willst du am Ende deines Lebens mit Geld machen? Und da kann man auch dann sehr viel Biografisches, glaube ich, reinlesen. Ne? Ja. Einerseits in die Figur von John Voight, ja, der sitzt da am Ende da und seines Lebens da, und was macht er jetzt mit seinem Imperium? Auch in die Figur von Caesar, vom Architekten, hat er sich, glaube ich, eingeschrieben, was dann wieder ein bisschen sehr egozentrisch ist, aber so einem Künstler wie Coppola wird
egozentrisch. Also dieser Film ist, du kannst alle Leute rausstreichen, keiner hat irgendwas gemacht, ohne dass Francis Ford Coppola wahrscheinlich gesagt hat, er soll es so machen.
Ja, genau.
Das ist ganz klar eine Diktatur am Set gewesen wahrscheinlich. Beziehungsweise sein, wie heißt das, Second-Unit-Regisseur war sein... Ich weiß, Roman Coppola auf jeden Fall. Der hat ja auch wohl viel gedreht, weil Francis nicht in der Lage war.
Sagen wir mal so. Ich habe irgendwas gehört, der saß die ganze Zeit im Trailer und hat gekifft. Und
ja, irgendwie sowas habe ich auch gehört. Naja.
Aber es sind nur Gerüchte, das sind hier keine Tatsachenbehauptungen.
Nee, bevor wir noch verklagt werden. Ich gebe dir auch in manchen Sachen recht, die Dialoge sind zu schwülzig, Schauspieler werden teilweise komplett an die Wand gefahren, also auch die Frauenrollen sind schwierig. Dann hast du Lawrence Fishburne, der komplett, also, hui, hat der noch was, irgendwie einen Deal offen gehabt mit Francis oder sowas, aber er wird ja einfach wirklich nur als Fahrer dort eingesetzt und als Diener für Adam Driver und
Und darf die Tafeln vorlesen, die wir alle selber sehr gut lesen können, aber ja, dann lese ruhig uns vor, ja.
Darf die Tafeln vorlesen, die auch schön sind, ja. Und das muss ich auch nochmal sagen, ich finde die Grundidee, die diesem Film zugrunde liegt, die mag ich. Also, dass du das quasi, du machst einen opulenten, ich glaube, bei Wikipedia steht es auch so ein Cecil B. DeMille Film, ne, so einen richtig großen, opulentes Werk, ein, wie heißt es denn jetzt? Wir haben eine ganze Folge drüber gemacht.
Monumentalfilm.
Genau, ein Monumentalfilm des alten Roms, nur halt in der Neuzeit in New York. In
New York, ja, aber dafür ist der Film halt auch nicht monumental genug, ne? Also nee, beziehungsweise dir fehlen die großen Panoramen dafür mit den vielen Menschen. Gut, du hast mal so zwei Szenen in diesem Kolosseum-Abschnitt und so, aber ansonsten.
Absolut, das funktioniert. Ich mag aber die Grundidee, die er dort verfolgt, und ab und zu mal blitzt es auch so auf, die Idee. Ich hätte zum Beispiel irgendwann ganz am Anfang des Films hast du auch so einen Soundtrack, der daran erinnert, und ich hätte mir gewünscht, dass der ganze Film so einen richtig geilen Soundtrack noch hat, der dir jedes Mal so eine Fanfare um die Ohren knallt von irgendwie Ben Hur mäßig. Aber das bekam ich leider nicht. Naja, man kann nicht alles haben. Am Ende trotzdem schöner Film.
Nein.
Den ich nicht umsonst zweimal im Kino gesehen habe.
Das war, ich hab heute, als ich das bei Letterboxd heute gesehen habe, war ich wirklich erstaunt, dass du den nochmal so direkt gegeben hast. Aber also.
Ich war kurz vor den Vieren, aber.
Er ist halt auch einfach nur anstrengend, das kann man halt auch sagen. Also. Nee,
wirklich. Oder interessant. Also, macht euch doch selber ein Bild.
Ja,
könnt ihr noch im Kino schauen?
Solltet ihr nicht tun. Es ist halt einfach, es tut mir ja auch so ein bisschen in der Seele weh, wenn so jemand, der wirklich vor 60, 50 Jahren einer der ganz großen Filmemacher war, ja, wenn der sein Lebenswerk am Ende nochmal so in den Dreck zieht und nochmal mit so einer Nullnummer abtritt. Also jetzt, man muss es gar nicht aus kreativer Sicht, kann man debattieren, für mich ist auch aus kreativer Sicht eine Nullnummer, aber das Ding ist ja auch kommerziell eine absolute Nullnummer. Und baut da natürlich schon so Parallelen zu Apocalypse Now auf und die Zeit ist der wahre Kritiker und das hat ja Kultfilmpotenzial und also, mal ehrlich, das glaube ich nicht, dass wir in 60 Jahren auf diesen Film blicken werden, wie wir aktuell auf Der Pate oder Apocalypse Now blicken.
Nee, aber vielleicht so wie auf seinen Dracula-Film vielleicht, dass man da irgendwie parallel ziehen kann und der ist halt, gut, der ist 30 Jahre her, auch eine lange Zeit. Aber ist ja nicht so, als hätte er nur in den 70ern was gemacht und danach wäre alles vollkommener Schrott. Ne? Also das kann man ja auch nicht zugrunde legen. Wir können auch mal wir müssen da einfach mal eine Coppola-Werkschau draus machen, dann musst du auch Megalopolis nochmal sehen. Der wird wahrscheinlich in Kreisen irgendwie Kultfilmpotenzial haben. In den Kreisen, in denen ich vielleicht eher verkehre. Aber in der breiten Masse und auch im Trash-Kino-Bereich natürlich nicht, weil so schlecht ist er jetzt auch nicht, dass er jetzt irgendwie Trash-Potenzial hat.
Ganz ehrlich, ich glaube, in 2 Jahren wird dieser Film völlig vergessen sein.
Er wird eher als letztes Werk von Coppola wahrscheinlich in die Geschichte eingehen als Film selber. Da möchte ich dir, glaube ich, nicht widersprechen. Aber in meinem Herzen, da ist er. Nee, mein Bauch bleibt.
Du wirst auch bei der Jahreseinfolge sagen, wie war nochmal die Geschichte? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
Geschichte. Keinen interessiert die Geschichte im Kino. So, das kannst du jetzt als Instagram-Aufhänger noch nehmen, den letzten Satz. Und dann machen wir den Deckel drauf, würde ich sagen.
Ja, bitte.
Ich habe dir schon erwähnt, Instagram könnt ihr drauf. Da sind wir zu finden, auch bei Twitter irgendwie noch. Falls ihr das noch habt, ansonsten gerne Likes, Follows und sonst was auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens für uns hinterlassen. Das würde uns auch sehr freuen. Eure Meinung zu Megalopo, das könnt ihr uns auch gerne schreiben. Wir sind auf Letterboxd zu finden, aber auch, also wir persönlich, aber auch eine Internetseite haben wir natürlich mit kinotagesstätte.com.
Sehr schön, sehr schön. Das war deine Abschlussrede für diesen Podcast und danke, dass wir drüber sprechen konnten und ich mal meinen Frust ein wenig auslassen konnte, auch wenn der inzwischen schon nach den Wochen verflogen ist, aber ich
wolltest nicht nochmal schauen, dass du irgendwie frisch und so in den Film, in den Podcast
Gottes Willen, Marius, da hätte ich ja nochmal ins Kino gehen müssen oder mir so einen komischen Camera-Rip irgendwo im Internet holen müssen, da hätte ich dann auch keinen Bock drauf. Also, noch beschissen aussehen.
Das möchte ich dir nicht zutrauen, dass du nochmal ins Kino gehen musst für den Podcast hier, das ist ja tragisch.
Diesen Film auf gar keinen Fall, nein. Also, wenn das schon so ein Geldgrab ist, dann soll es auch wirklich ein Geldgrab sein, da braucht es nicht noch mein Geld dazu.
Ich habe Gutscheine eingelöst. So, jetzt mal wirklich Decke drauf. Vielen Dank, Leute, und habt noch eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.